Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es ist schön, hier bei euch zu sein. Wir hatten uns in den zwei Gemeindeabenden im Laufe dieser Woche mal so mit denen, die da waren, aufs Du geeinigt. Und ich vermute mal, im Himmel wird das ungefähr auch so sein. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Ihr habt tolle Paramente. Und das hat fast ein bisschen was mit unserem Thema zu tun. Also jedenfalls, wie ich das so wahrnehme. Damit sind hier diese Stoffstücke gemeint, die manchmal vielleicht aufgefallen, in unterschiedlichen Farben, ja, zu den unterschiedlichen Kirchenjahreszeiten an der Kanzel und hier hängen. Und ich finde, das passt gut. Da sind ja so Gold, so wie Goldstrahlen drinne zwischen den Häusern und dann sind unten so eine Art Fußstapfen aus, ja, ich sag mal aus Gold. Und ich glaube, das hat viel mit unserem Thema zu tun, mit der Hoffnung, die Gott uns gibt und wo die eigentlich hingehört und vielleicht auch, wo sie herkommt. Dass die nämlich in die Häuser gehört und deswegen ist so ein bisschen unklar, gehen da eigentlich diese Fußtapfen, gehen die rein oder raus? Und ich glaube, beides ist richtig. Einmal, die gehören in die Häuser, in die Welt, aber von dort müssen sie ihren Weg wieder finden, in die Welt zurück zu Menschen, die das vielleicht noch nicht kennen. Ja, wir haben in diesen Tagen ein bisschen über Gemeinde nachgedacht. Vielleicht sagt der eine oder andere, eigentlich ist das relativ überflüssig, ist doch eigentlich allen klar, was Gemeinde ist. Ich muss für mich sagen, in der Zeit, in der ich Christ bin, habe ich für mich festgestellt, dass ich immer wieder neue Dinge entdeckt habe und herausgefordert bin, darüber nachzudenken. Und es ist nicht so selbstverständlich, gerade weil die Zeit, in der wir leben, das Umfeld, der Kontext, in dem wir als Christen leben, sich verändert. Ist es, glaube ich, sinnvoll, immer mal darüber nachzudenken, wozu gibt es uns eigentlich. Das Faszinierende an Jesus ist, dass er im Zweifelsfall das Wichtigste ganz einfach ausdrücken kann. Und das Problem an den einfachen Bildern ist eben nur, dass sie oft so verblüffend schwer umzusetzen sind, weil sie eben so einfach sind. Bei etwas Komplizierten kann man sagen, oh, das ist mir zu kompliziert, das geht ja gar nicht. Bei etwas, was eigentlich einfach ist, ist man relativ schnell an dem Punkt, wo man sagt, ja, könnte ich, sollte ich, müsste ich eigentlich machen. So ein einfaches Bildwort gibt der kurze Bibeltext vor und gibt auch unser Thema vor, über das ich heute sozusagen um diese Reise durch die Gemeindeabende, was, wozu, wofür, für wen ist Gemeinde, so ein Stückchen abschließt. Es geht um Salz und um Licht und um das, was Gemeinde eben sein soll. Matthäus Evangelium, fast am Anfang der Bergpredigt, sagt Jesus zwei Dinge. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Das ist so eine Art, so ein Maßbehälter, ein Eimer. Sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. Bei Matthäus, wie gesagt, ist dieses Wort von Jesus ziemlich am Anfang der Bergpredigt zu finden. Gleich nachdem darüber gesprochen hat, wer sich in dieser Welt eigentlich als ein Glückspilz bezeichnen könnte. Und wenn man da mal so reinschaut, stellt man fest, es unterscheidet sich ziemlich stark von dem, was vielleicht viele Menschen in unserem Umfeld, was wir selber vielleicht darüber denken, wer so ein Glückspilz sein könnte. Jesus spricht darüber, dass die geistlich arm sind, eigentlich Glückspilze sind. Menschen, die an ihrem Leid nicht zerbrechen, weil sie getröstet werden. Glückspilze sind Menschen, die einen sanftmütigen Charakter haben und nicht immer nur ihre Ellenbogen gebrauchen und so weiter. Jesus sagt, das Glück eines Menschen ist, in Gott sein größtes Glück zu sehen und darum geht es in diesem Wort von Licht und dem Salz, zum Glücksfall für die Welt zu werden. Das ist eigentlich das, was Gott sich wünscht, von mir, von dir, von uns als Gemeinde. Jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe was vergessen. Ist schade, stellt euch vor, ich hätte euch jetzt einen Salzstreuer durch die Reihe gegeben, das wollte ich eigentlich machen. Und mal so, das mal so auf die Hand, mal ein bisschen am an Salz kosten, das müsst ihr euch jetzt praktisch vorstellen. Ich möchte ein bisschen über Salz nachdenken. Jesus spricht vom Salz und Salz war, können wir uns gar nicht mehr so vorstellen, eine Kostbarkeit. Salz war zunächst sehr selten und gar nicht überall zu gewinnen. Seit die Menschen das Salz als wertvolles Gut entdeckt haben, wollten sie eigentlich nicht mehr drauf verzichten. Wir haben, bevor wir nach Niederalbertsdorf gezogen sind, 8 Jahre in der Gemeindegründung in Halle gearbeitet, Halle an der Saale. Und Halle ist reich und berühmt geworden, damals zumindest durch das Salz, das man dort gefördert hat. Übrigens baggern die da gerade wieder eine alte Sohlequelle an, weil man entdeckt hat, da ist noch was zu holen. Warum ist Salz so kostbar? Ich denke, das hängt mit dem zweifachen Nutzwert von Salz zusammen. Einmal von der Würze. Also ich denke, das ist für viele von euch nachvollziehbar. Ein Steak, sorry Vegetarier, aber so ein Steak ohne Würze, ohne Salz. Oder ein Eintopf, es kann ja auch ein Gemüseeintopf sein. Ohne Würze, das schmeckt einfach nicht. Ihr könnt ja mal kurz überlegen, zu wie vielen Gerichten, zu wie vielen verschiedenen Speisen ihr eigentlich Salz benutzt, um Salz da rein zu tun. Das Verrückte ist, dass sogar bei Süßspeisen oft drin steht eine Prise Salz. Und ich denke, das ist nicht bloß so eine rituelle Handlung, weil das halt in der Küche rumsteht, sondern das macht noch so ein bisschen das gewisse Etwas aus. Und zum Zweiten hat man das Salz benutzt, das ist uns heute vielleicht nicht mehr ganz so gegenwärtig, wegen der konservierenden Wirkung von Salz. Es macht Dinge haltbar, verlängert sozusagen den Nutzen. Oder wie ich in einem Lexikon gelesen habe, es bewahrt auch vor Fäulnis und Verwesung. Ein wahrhaft geistliches Wort. Also bevor wir das Ganze jetzt theologisch so ein bisschen abheben und nach irgendwo hin katapultieren, holen wir das mal zurück, dahin, wo es gehört, in die erdige Bildsprache von Jesus und lassen uns das sozusagen mal im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen. Also wir halten mal 2 Dinge fest. Salz macht Geschmack, würzt. Einmal benutzt, möchte man es eigentlich nicht mehr missen. Es macht Appetit. Und das Zweite, Salz konserviert. Dazu fällt mir ein, ich habe mal so vor meinem Studium für ein Dreivierteljahr in einem Pfarrhaus gearbeitet und da war die Mutter vom Pfarrer, die kam aus Schlesien und die hatte mal so einen original schlesischen Krauthobel am Start. Das ist wie eine Küchenreibe, plus 3-mal so groß, die passt über einen großen Bottich. Und ich wurde dann angehalten, da ganze Kohlköpfe drüber zu schieben, um Sauerkraut zu produzieren. Und dann wurde immer Salz dazwischen geworfen und dann wurde es angestampft und so. Aber das Salz war das Wichtigste an der ganzen Sache, damit es haltbar wird. Ist in vielen Kulturen heute immer noch so, Salz konserviert, bewahrt einfach davor, dass die Dinge schlecht werden, halten die Sachen frisch und verbessern sozusagen den Nutzwert. Jetzt gibt es noch eine negative Seite, die spricht Jesus ja auch an, dass nämlich das Salz seine Funktion oder seine Kraft verlieren könnte. Sehr seltsam. Dann kann man es eigentlich nur noch wegschmeißen. Also Salz, das nicht salzt, ist eigentlich Unfug. Das hat mich zu einer Frage geführt, die ich mir eigentlich vorher noch nie gestellt habe. Kann Salz eigentlich schlecht werden? Ich war erstaunt, wie viele Menschen diese Frage im Internet schon mal gestellt haben. Und ich war erstaunt, dass die Antwort ziemlich eindeutig ist, soweit ich das jedenfalls recherchieren konnte. Also für die mit Chemie sich noch ein bisschen auskennen, Salz ist Natriumchlorid. Das ist für Mikroorganismen kein besonders guter Lebensraum, da überlebt eigentlich fast nichts. Und deswegen kann Salz eigentlich nicht kaputt gemacht werden. Salz bleibt chemisch immer Salz, kann man nichts dran ändern. Salz ist Salz, bleibt Salz. Was ich allerdings aus eigener Erfahrung sagen kann und mit anderen Beobachtern teile, Salz kann zum Beispiel nass und klumpig werden. Und wenn das so ist, dann lässt es sich nur noch schlecht handhaben, auch wenn es vorhanden ist. Es lässt sich nicht dosieren oder streuen. Ich nehme an, bei euch ist das nicht so, aber es gibt so die typischen Freizeitheim- und Gemeindehaus-Salzstreuer, wo man sagt, ja, es ist schon Salz drin, aber das ist irgendwie im Laufe der Jahrhunderte zu einem festen Block geworden. Das könnte man höchstens noch der nachbarlichen Ziege geben, zum Aufbessern der Isotone. Genau. Oder Salz kann hässlich riechen. Das liegt aber in der Regel nicht am Salz, sondern an der Umgebung vom Salz. Also zum Beispiel an einem muffigen, ungelüfteten Küchenschrank oder an einem alten Käse neben der Tüte. Oder daran, dass dem Behältnis, dass ich das Salz jetzt hineingegeben habe, noch der Geruch der vorherigen Benutzung, Maschinenöl, 4711 oder Gewürznelken, anhaftet, einfach wegen ungenügender Säuberung, der die Eigenschaften des Salzes an sich verfremdet. Aber das Salz an sich bleibt immer Salz. Mit dem Salz meint Jesus uns. Das sagt er, ihr seid das Salz seiner Gemeinde. Und fest steht, Salz, wenn es Salz ist, bleibt Salz. Es kann Klumpen, Fremdgerüche annehmen, die eigentlich nicht zum Salz, oder ich sage mal im Bild, eigentlich nicht zum Evangelium gehören. Das können so unsere religiösen Besonderheiten sein, die wir so in unseren Splittergruppen dann irgendwie auf den Altar heben. Oder Dinge, die wir neben den Altar oder neben das Evangelium stellen. Oder unsere Kultur, unsere Gewohnheit oder unser persönlicher Geschmack. All das, was wir versuchen so beizumischen. Aber es ändert an Salz nichts. Dann verliert das Salz seinen Wert, aber seine Substanz kann Salz nicht verlieren. Ein starkes Wort, und ich glaube, dass Jesus sehr genau wusste, warum er dieses Bild gebraucht hat. Jesus sagt also, ihr seid das Salz. Und ich möchte gerne diese Zusage unseres Herrn in seiner ermutigenden Kraft erstmal unterstreichen. Jesus redet zu uns als erstes nicht darüber, worüber wir sehr oft reden, nämlich über das, was wir machen sollen. Sondern Jesus redet zu seiner Gemeinde zuerst darüber, was wir sind. Darum geht es Jesus übrigens andauernd, was wir sind. Jesus redet gar nicht so viel über das Machen, sondern wenn er zu uns, zu seiner Gemeinde, zu seinen Kindern redet, redet er darüber, was wir sind. Reben am Weinstock zum Beispiel, Gottes Kinder, Leute, die was zu erben haben, seinen Brief, von ihm Geliebte und Versöhnte, Gesuchte und Gefundene. Und hier eben, ihr seid das Salz. Ihr seid etwas Gutes. Ihr seid ein Glücksfall für die Welt. Ihr seid etwas mit Würzkraft, bewahrend, erhaltend. Und ich sag's mal so, ein Mittel gegen Verwesung und Fäulnis. Und das steht hier so im Indikativ. Das ist so, nicht in der Möglichkeitsform. Unter bestimmten Umständen könntet ihr vielleicht möglicherweise Salz sein, wenn ihr das und das macht. Sondern es heißt, wer zu Jesus gehört, der ist Salz. Das ist so. Das kannst du dir gar nicht aussuchen. Das kannst du dir auch nicht erarbeiten. Das ist auch unabhängig von deiner eigenen Einschätzung. Du bist Salz, etwas, worauf die Welt nicht verzichten kann. Als jemand, der zu Jesus gehört, bist du also in deinem Wesen etwas, das dir niemand mehr nehmen kann. Das bewirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Oder wie es im Epheserbrief eben auch steht, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid Erben, ihr seid Mitwisser des guten Planes, der guten Ideen, die Gott schon immer hatte für diese Welt, versöhnt, befreit. Und Gott gibt uns dadurch eine ganz hohe Qualität und wozu, um der Welt, in der wir leben, eine neue Qualität zu geben. Im Epheserbrief heißt es, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, etwas, was Gott ehrt, und wenn man weiterliest, merkt man, dass es da um mehr geht als um das Absingen frommer Lieder oder das Absitzen frommer Veranstaltungen, am besten immer unter uns. Deswegen, was meint Jesus denn jetzt konkret, dass er uns als Würze für die Welt sieht, und was hat das mit uns als Gemeinde, mit unserer Realität zu tun? Jetzt müssen wir kurz über Geschmack reden. Diese Welt soll mit all den anderen Zutaten, die Gott mit der Schöpfung hineingelegt hat, denn bei Gott geht es ja nicht um Wassersuppe, soll durch uns Geschmack bekommen. Einfach ein Punkt, den wir uns, glaube ich, nicht oft genug klar machen können. Und der Mai, in dem wir leben, und hier in dem Breitengraden, in dem wir leben, hilft uns, das mal vor Augen zu kriegen. Wir glauben an einen Gott der Vielfalt, der Schönheit. Er hätte die Äpfel natürlich auch rechteckig machen können, und einheitlich und Farbe egal, dann kann man sie besser in der Kiste stapeln. Aber Gott hat ein großes Interesse, die Dinge schön, rund, farbig, vielfältig, unterschiedlich zu machen. Gott hat großartige Ideen für diese Welt. Und zu diesen guten Ideen für diese Welt gehört die Gemeinde. Dass sie durch uns Geschmack bekommt. Ja, so wie bei einem leckeren Essen. Wir leben ja jetzt sozusagen gerade aufs Mittagessen zu. Deswegen passt das, können wir vielleicht beim Mittagessen noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Sodass man sagt, boah, das schmeckt. Das ist ja besser, als ich jemals dachte. Und dann stelle ich fest, Mensch, ohne dieses Gewürz, wie fade hat das eigentlich vorher geschmeckt, wenn ich es jetzt vergleiche. Also das hat mit Lebensqualität zu tun und nicht damit, anderen die Suppe zu versalzen. Das verwechseln wir manchmal. Es geht bei Jesus, das würde ich jetzt einfach mal so sagen, es geht bei Jesus um eine neue Geschmacksdimension. Es geht nicht darum, den anderen ihr Essen schlecht zu reden, sondern Jesus mit reinzubringen, um zu sagen, boah, das ist ein Erlebnis, das ist eine Dimension, das ist etwas, was ich vorher nicht kannte. Deswegen brauchen wir anderen eben ihre Suppe nicht schlecht machen. Die böse Welt, die unmoralischen Nachbarn, die Nichtchristen, die nicht ganz so gläubigen Christen, die leben alle sinnlos. Sondern um die Notwendigkeit und Qualität unseres eigenen Salzes hervorzuheben, brauchen wir nicht die negative Folie von dem, was andere falsch machen, sondern indem wir leben, was Gott uns anvertraut hat. Wir sind und wir haben etwas Gutes, das wir anderen weiterzugeben haben und von dem Jesus sagt, mischt euch da ein, teilt es und gebt es weiter. So, in der kleinen Vorbereitungsgruppe, in der wir die Gemeindeabend, diesen Gottesdienst mal vorüberlegt haben, gab es den Wunsch, den ich gerne befolge, es wäre doch schade, wenn immer alles so frontal von vorne passiert. Deswegen bevollmächtigt und beauftragt und autorisiert durch den Vorbereitungskreis, möchte ich euch einladen, jetzt mal miteinander kurz nachzudenken und euch auszutauschen. Es geht nicht um Vollständigkeit, es gibt so zwei Fragen, sage ich mal. Könnt euch immer vielleicht so zu vier zueinander drehen und einfach mal versuchen auszutauschen. Also ich habe gesagt, Salz ist was Gutes, wir haben etwas Gutes dieser Welt zu geben. Also tauscht euch mal aus, was sind maximal die drei besten Dinge, die Jesus in dein Leben gebracht hat und auch praktisch verändert hat. Und ich sage mal, das ist jetzt für die Abende-Teilnehmer, bitte keine dogmatischen Prüfwürfel, sondern löst die mal auf in eine Sprache, die vielleicht auch jemand versteht, der nicht zur Kirche kommt. Also wenn du sagst, Jesus hat mir Erlösung gebracht, dann fände ich es hilfreich, wenn du kurz erzählst, was und wie hat er denn dich oder was hat er denn in dir erlöst, zum Beispiel. Also darüber könnt ihr euch austauschen, was sind die maximal die drei besten Dinge, das müssten wir ja sagen können, wenn wir sagen, wir sind Christen, wir haben das beste Evangelium, müssten wir das ja ausdrücken können. Was sind so drei Dinge, wo ich sagen würde, das hat Jesus in mein Leben an Gutem gebracht und hat es auch verändert. Oder, und je nachdem wie schnell ihr seid, so 5 bis 6 Minuten Zeit, mal andersrum gedacht, wenn wir Licht und Salz für diesen Ort hier sein sollen, was sind denn drei gute Dinge, die du oder vielleicht auch die ihr als Gemeinde diesem Ort oder euren Nachbarn geben könntet? Oder ihr tut es vielleicht schon. Und da auch wieder, wenn es geht, in aufgelöster Sprache, genau, soweit klar. Immer so, wie es passt, so 4 Leute drehen sich mal zueinander, 6 Minuten Zeit, es gibt keine Punkte und keine Korrektur hinterher, tauscht euch mal ein bisschen aus. Also am liebsten könnte ich jetzt auch Amen sagen. Ne? Mich würde das wirklich alles interessieren, das, was ihr geredet habt. Ich nehme an, wenn es gut läuft, dass ihr vielleicht angefangen habt, hier und da euch auch Geschichten zu erzählen. Wenn man Kinder Wahrheiten mehr von sich gibt und es konkreter wird, muss man halt eine Geschichte erzählen. Das ist in meinem Leben passiert. Und was ist das, was Menschen wirklich überrascht? Jetzt aus unserer Gruppe, ohne Namen sind mir zwei Sachen sind mir gerade nochmal so hängen geblieben. Das eine ist spannend, dass wir denken, oder zu stark auf diese Erwartung reagieren, dass Menschen, die keine Christen sind, ja immer von uns erwarten, dass wir irgendwie die besseren Leute sind. Was wir oft nicht sind. Ich glaube, wovon eine Gemeinde am meisten gewinnt, ist, wenn sie das erkennt und nicht mehr versteckt. Weil ich glaube, dass das etwas ist, was die Menschen am meisten überrascht, wenn sie es wenn es eine gesunde Enttäuschung gibt und sagt, nee, ich glaube, die sind nicht besser. Die haben Spannung, die haben Stress miteinander und da wird eben kein frommer Zuckerguss drauf gekleckert. Aber der spannende Punkt ist, die haben einen Weg gefunden, damit umzugehen, das nicht zu verstecken, nicht davon zu laufen, sich das vorzuhalten. Zum Beispiel, das ist das, was Jesus macht, dass Leute, die lange verfeindet waren, die Stress hatten miteinander, wieder zueinander finden. Ich glaube nicht, dass es Menschen sonderlich schockiert, wenn sie feststellen, dass Christen Eheprobleme haben. Es gibt zu viele Christen, die Eheprobleme haben und wahrscheinlich am meisten darunter leiden, dass sie das nicht sagen dürfen, dass sie das haben. Aber spannend wäre, wenn es Geschichten gibt von Wiederherstellung, von Heilung, dass Dinge neu werden. Das ist anders. Nicht, dass wir besser sind, aber dass Jesus etwas bewirkt in unserem Leben, was Dinge wirklich verändert und erneuert. Und zweiter Gedanke noch kurz. Wäre auch noch meine eigene Predigt wert, habe ich mir viel Gedanken gemacht. Wir haben in Halle in einer Gemeindegründung gearbeitet, völlig außerhalb jetzt von dem, was Kirche sonst so macht. Und unser Ziel war schon, mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die eigentlich alles haben. Die keine Probleme haben, und da muss man sich mal Gedanken machen, haben wir eigentlich ein Evangelium für Leute, die keine Probleme haben? Ich glaube, dass Jesus extrem an den Bruchstücken unseres Lebens zu finden ist, gar keine Frage. In unseren Krisen, in dem, was uns zerstört. Und das gibt es auch in jedem Leben, aber es ist nicht immer der Punkt, bei dem es sich lohnt einzusteigen und über Gott zu reden. Sondern eine viel spannendere Frage ist die, gibt es eigentlich etwas Besseres als das, was die Leute schon haben, ohne dass ich das schlecht mache, was sie schon haben. Also gelingt es uns, ein Evangelium zu leben und zu teilen mit Menschen, wo Leute entdecken, wenn ich das jetzt koste, schmecke, lebe, probiere, entdecke ich, mein Lebensrahmen vorher war eigentlich zu klein. Ich hätte gedacht, ich habe schon alles, eigentlich ist alles klar. Dann habe ich Gott gefunden und entdeckt, er nimmt mich mit in eine größere Welt. Ich glaube, dass das auch eine Nuance des Evangeliums ist, die wir oft unterschätzen. Wir haben Leuten nicht nur was zu geben, wenn es ihnen schlecht geht, sondern ich glaube, wir haben Leuten nicht nur etwas zu prägen, etwas mit ihnen zu teilen, was im Leben in einen größeren Zusammenhang stellt. Okay, vielen Dank. Eigentlich wäre das Beste, wenn dieses Gespräch dann noch ein Stückchen weitergeht, euch begleitet, euch auch sprachfähig macht, mit anderen auch getrost und mutig macht. Du und ich, wir haben eine Wirtskraft und wir sollen Wirtskraft sein für die Umgebung, für die Welt, in der wir leben. Das können wir sein, das sollen wir sein, genau dafür hat sich Gott Gemeinde gedacht. Es kommt einer von meinen nicht so schönen Zeichnungen, das erschließt sich vor allem für die an den Gemeindeebenen Abenden da gewesen sind. Das wollte ich zumindest noch mal kurz aufnehmen. Was es damit auf sich hat, ist einfach ein bisschen die geistliche Grundlage, wo ich das hernehme. Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Das ist das Erste, worüber Jesus spricht, das Reich Gottes ist nachher herbeigekommen. Und wir haben es gerade im Glaubensbekenntnis noch mal gesprochen. Jesus ist aufgefahren im Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, nicht um dort Mittagspause zu machen, bis er wiederkommt, sondern er regiert dort. Worüber? Über das Reich Gottes. Wo ist das Reich Gottes? Es ist noch nicht vollkommen da, aber es bricht an zwischen uns in dieser Welt. Und wo lebt das Reich Gottes? Bei den Menschen, die sagen, Jesus ist unser König, ihm folgen wir, ihm dienen wir. Und es geht eben nicht darum, dass wir eine Kirche sind, sozusagen, die sich mit denen, die wir als Menschen sind, aus unserem Berufsleben, aus unserem Alltag, aus der Schule, aus dem Sport, aus dem Blumenladen, aus der Physiotherapie uns rausziehen, uns alle in der Kirche einfinden und uns sozusagen mit dem Füllstand unseres Salzes brüsten und sagen, guck mal, wie viel Füllstand in der Kirche drin ist, weil es Jesus darum nicht geht, sondern genau um die umgekehrte Bewegung, dass Jesus uns berufen hat, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und die Kirche ist vielleicht nicht die große Nummer, aber die große Nummer sind die Christen, die mit dem, was sie glauben, in aller Bruchstückhaftigkeit die Welt durchziehen. Also wir folgen seiner Bewegung in diese Welt hinein. Wir leben nicht in Parallelwelten. Jesus hat das nicht getan, das war seine Bewegung. Das Wort wurde Mensch, wurde Fleisch, Gott kam in diese Welt hinein. Nicht in irgendeine Extrawelt, wo es dann so eine Leiter dazwischen gab, um von einer in die andere zu krabbeln, sondern um in dieser Welt zu leben. Und wir glauben, dass Jesus sein Reich baut, mitten in dieser Welt. Ich glaube das jedenfalls. Und wir sind als Gemeinde Menschen, die sich danach sehnen, dass andere Menschen schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Wir sind etwas und sollen etwas sein, das fehlt. Wenn es uns nicht gäbe, fehlt der Welt etwas. So steil ist eigentlich diese Aussage. Und deshalb spricht Jesus eigentlich in diesem Paradox und in diesem Widerspruch in sich. Salz, das nicht salzt, geht gar nicht. Gibt's nicht. Kann nicht sein. Entweder Salz oder es ist kein Salz. Und der Zuspruch für euch als Gemeinde hier auch in Schurken ist, ihr seid unverzichtbar für die Welt, für diesen Ort hier. Ihr seid es, ihr seid das Salz. Und ich finde es hilfreich, dieses geschmackvolle Bild vom Würzen, vom Schmecken, vom Kosten, vom Staunen, vom Appetit, vom Nachschlag, von einem Mehr davon mal in Beziehung zu setzen zu der Wirkung, die wir persönlich, aber auch als Gemeinde auf unsere Mitwelt haben. Was geschieht, wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, uns erleben und beobachten? Das ist natürlich nur möglich, wenn die überhaupt eine Chance haben, uns wahrzunehmen als Christen, und zwar an einem Ort, wo sie sind und nicht da, wo wir sind. Also im normalen Alltag, im Bus, im Blumenladen, in der Schule, beim Studium, auf dem Arbeitsamt, keine Ahnung, in der Nachbarschaft, auf dem Nachbargrundstück. Wo können Leute sehen, was einen Unterschied macht in unserem Leben? Und wie können sie auf den Appetit kommen, um zu sagen, da ist was, ich sehe, du bist nicht perfekt, aber es gibt Dinge, die interessieren mich. Spannend, würden unsere Nachbarn sich die Frage stellen, wenn sie mit uns leben und sehen und wissen, wer wir wirklich sind, möchte ich so leben? Ist das interessant? Fordert es mich heraus? Bringt es etwas in mein Leben, wovon ich merke, das macht mein Leben größer und weiter? Wenn ich beobachte, wie Christen das Leben meistern, die haben dieselben Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, wie sie mit Schwierigkeiten umgehen oder wie Christen noch über einen Sonnenuntergang staunen können. Nicht nur auf Facebook, sondern in der Realität. Wie Menschen, die Christen sind, Sexualität erleben, damit umgehen, wie sie Musik wertschätzen, wie sie sich in die Kunst, in die Kultur einbringen, statt nur drüber zu schimpfen. Wie Christen Gemeinschaft leben, so verschieden wir als Menschen sind. Wie Christen Kommunikation haben untereinander in der Realität, dass wir uns oft eben auch nicht sofort auf Anhieb verstehen. Wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, mit dem, was uns anvertraut ist. Wie uns die Dinge interessieren, die wir in Nachrichten sehen, die so weit weg sind und wo wir einfach zur Tagesordnung übergehen oder auch nicht. Also was ist unsere Funktion in der Welt als Salz darin? Wie kommt der Geschmack eines schöpferischen, heilenden, kreativen, ordnenden, wiederherstellenden, befreienden Gottes mitten in unser Leben? So, dass es Appetit macht. Das ist das Bild. Und das führt zu einer weitaus spannenderen Frage. Wo ist eigentlich der Bestimmungsort von Salz? Wie und wo soll Gemeinde denn präsent sein? In der Tüte, im Salzstreuer oder in der Suppe? Also wo entfaltet das Salz denn seine Wirkung? Doch nicht, indem ich es gesammelt neben die Suppe stelle. Wo gehört das Salz hin? In den Salzpott oder in die Kartoffel? Und wie kommt es dorthin? Also mindestens so absurd wie ein Salz, das nicht salzt, ist ein Salz, das sich offensichtlich nicht verteilen will. Und Jesus weist hier darauf hin, wo er uns jedenfalls sieht. In der Welt, nicht in der Tüte und auch nicht im Salzstreuer. Wir sollten daher auch nicht erwarten, dass die Suppe zum Salz kommt. Und mag der Salzstreuer auch noch so attraktiv aussehen. Und deshalb ist dieser Gottesdienst maximal der Salzstreuer, aber nicht das Ziel. Das Eigentliche, das Rieseln der Würze, beginnt direkt an der Kirchentür. Nochmal ein paar praktische Beispiele oder Ideen, wie dieses Würzen aussehen könnte. Das war ja auch sowas, was uns in den Gesprächen an den Abenden noch beschäftigt hat. Unspektakulär. Nutze die normalen Gelegenheiten im normalen Leben. Ich bin durchaus ein Freund von Konferenzen, auch von Evangelisation. Dagegen will ich nichts sagen. Ich persönlich glaube, das glaube ich auch aus Erfahrung, ich glaube nicht, dass es am Ende besonders effektiv ist, um Leute, die Gott nicht kennen, denen Kirche fremd ist. Und die Statistik hat uns ja gesagt, das sind 75% neben den 25%, die in der Kirche sind, aber trotzdem nicht kommen. Was die Leute beeindruckt, sind nicht die großen Veranstaltungen, sondern unser normales Leben. Das Gespräch von Krankenbett zu Krankenbett. Das Gespräch im Blumenladen. in der Physiotherapiepraxis. Der Busfahrer, der mit dem Stress im Bus anders umgeht. Die 800-Jahr-Feier, wo eine Gemeinde, glaube ich, auch ohne Mordstress sagt, wir müssen jetzt auch noch eine dreitägige Veranstaltung auf die Beine stellen und alle haben eigentlich schon genug, glaube ich, ein Segen sein kann für den Ort. Wo können wir uns einfach mal mit einbringen? Da muss ja auch nicht jeder uns gleich eine Medaille umhängen dafür, dass wir das machen. Aber wie können wir ein Segen sein für das, was läuft? Oder wir haben in den Abenden mal nachgedacht, das kam an dem einen Abend so auf, als würden mit der Jugend eigentlich so, wir haben Martin Rich, der so jetzt gerade die Gruppe machen will. Das würde ich euch gerne einfach nochmal als Idee, als Tipp mitgeben. Ladet die Jugendlichen zu euch ein. Sag ich mal den älteren, jungen Erwachsenenkreis, vielleicht braucht ihr mal für eine Zeit keine JG im klassischen Sinne. Ich glaube mal so ein Film oder ein Sportabend in der Woche im Monat zu veranstalten, das kriegt man glaube ich noch hin. Aber ich glaube, dass es für Jugendliche spannender sein könnte, wenn immer ihr zwei einladet zu euch nach Hause, zweimal im Monat oder wegen mir auch nur einmal im Monat zu euch als Familie kommt. Ihr habt kleine Kinder, ihr könnt nicht mal weggesetzt mit dem Abendbrotstisch, legt die Bibel neben die Butterstulle und redet darüber, wie ihr glaubt. Ich glaube, dass es für junge Leute extrem wertvoll sein kann. Oder ladet euch mal jemand aus einer anderen Generation ein. Auch Leute, die keine Christen sind, alte Leute. Und die älteren Geschwister, ladet die jungen Leute mal ein. Ich kenne eine junge Frau, die ist Hebamme und hat gesagt, Mensch, also als freie Hebamme unterwegs, das ist eine Gelegenheit, ich komme mit so viel Grenzsituationen in Familien, mit Leuten in Kontakt. Ich habe keine Zeit, an irgendwelchen Gruppen in der Gemeinde teilzunehmen. Was ich brauche, ist eine Ermutigung, vielleicht im Gottesdienst oder in meiner Kleingruppe. Aber ansonsten lebe ich meine Arbeit an der Stelle, weil ich so viel traurigen, aber auch schönen Dinge begegne, wo ich über das Evangelium reden kann. Und das ist eben nicht wenig. Es ist nicht unbedingt effektiv oder das meiste, wenn wir alle Gruppen doppelt haben, die es in der Welt auch schon gibt. Es ist vielleicht spannender, wenn wir mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat und mit dem Geist, den dir gegeben hat, du dich mal einmischst in das, was es in der Welt schon gibt. Ein Sportverein mit ein paar mehr Christen da drin ist nicht nur sportlich vielleicht sinnvoll, weil man Mannschaftssport noch machen kann, weil es ein paar mehr Leute gibt, sondern könnte möglicherweise das Klima auch verbessern. Feuerwehr, weiß nicht, wie das hier ist. Ne? Ich weiß, da schlagen alle Klischees zu, die saufen nur und so. Auf der anderen Seite ist es eine große Not. In Halle, wo wir gelebt haben, hat sich da einer der Chefbrandmeister zum Glauben gekommen. Und das ist voll cool, weil der immer um Weihnachten und Silvester immer Ansagen im Gottesdienst macht, wie man mit Weihnachtsbäumen und brennenden Kerzen umgehen soll. Aber der hat auch viel davon erzählt, was das für Grenzsituationen sind, die dort arbeiten. Warum sind wenig Christen in der Feuerwehr? Also statt immer weiter alle Gruppen, die wir haben, sozusagen zwanghaft irgendwie vollzustopfen und am Leben zu erhalten, warum kann Gemeinde sich nicht ein Stückchen zerstreuen? Aber sie muss natürlich ermutigt werden und Glaube freisetzen, da wo die Leute sind. Jeder kann seinen Kollegen segnen, egal wie schwierig der ist. Es ist möglich, mit einer kleinen Gruppe sich einen Termin beim Bürgermeister zu machen und mal zu fragen, was ist eigentlich die größte Herausforderung in unserem Ort? Was ist das, was keiner machen will hier bei uns? Und sich die Frage zu stellen, wäre es Jesusmäßig vielleicht relativ dicht dran zu fragen, können wir irgendwas machen an der Stelle? Und sich fröhlich in das einbringen, was es schon gibt. Mutti-Kind-Kreis, der läuft. Einfach die Leute zu ermutigen, die das machen. Nachhilfe zu geben, Gitarrenunterricht, haben uns darüber unterhalten. Etwas zu tun, was Menschen wirklich brauchen, als sie mit etwas zu beschäftigen, was eigentlich keiner will und wir selber manchmal auch nicht. Mit Menschen in Not Wege gehen und ihnen bei ihren Fragen helfen, statt ihnen unsere Antworten aufzudrücken. Altgewordene Geschwister. Wir haben heute den Sonntag Rogate, betet. Ich finde es unglaublich ermutigend, wenn ich in die Jahre gekommene Geschwister erlebe, die sozusagen ihre geistliche Ritterrüstung noch nicht im Schrank versteckt haben, sondern die noch anziehen und sagen, ich trete ein für etwas, was ich selber nicht mehr tun kann, aber was so nötig ist. Ich bete für die jungen Leute. Ich bete für die, die sich in ihrem Beruf bewähren müssen. Ich interessiere mich dafür. Ich frage nach, was daraus geworden ist. Ich höre die Geschichten. Ich trete für die ein. Und das Segel, darüber haben wir auch gesprochen an dem Abend, nochmal als Stichwort für diejenigen, die da gewesen sind, was ich mit meinen Nachbarn machen kann. Ich kann meine Nachbarn segnen. Ich kann sie mal zum Essen einladen. Essen ist immer super. Wenn ich die zum Essen eingeladen habe, dann kann ich geistlich Gott einladen, dass Gott ins Spiel kommt. Und wenn ich mit Menschen einen echten Kontakt habe, nicht so einen Köderkontakt, ja, wo ich die dann hinterher fallen lasse, sondern einen echten Kontakt, dann kann ich versuchen, ihn zu erklären. Und dazu muss ich vielleicht auch mal sprachfähig werden, was ich glaube. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, die ganze Dogmatik irgendwie jemandem gleich aufzudrücken, sondern eine Geschichte zu erzählen. Deswegen habe ich das gemacht mit der Runde, wo Jesus in meinem Leben was bewegt hat. Damit fängt es an, Lasten zu tragen, das L. Ja, mitzutragen an dem, woran andere zu tragen haben. Und sie dann einzuladen, in Nachfolge zu kommen. Denn das ist das, was Jesus aufgetragen hat. Nicht Bekenntnisaufsager zu schaffen oder Leute, die irgendwo mal ihre Hand gehoben haben, so wichtig das ist, sondern Jesus hat gesagt, mach zu Jüngern die Welt, die alle Welt. Und Jünger sind Leute, die Jesus selber nachfolgen und in der Lage sind, andere wieder in die Nachfolge zu rufen. Erst dann ist der Job eigentlich erledigt. Und hab ein bisschen Vertrauen, dass die anderen das auch mitkriegen, dass wir anders sind. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen den Kampf rausnehmen, dass wir uns besonders vor anderen immer ganz besonders viel Mühe geben. Im Zweifelsfall kommt sowieso immer raus, was und wer wir sind. Also wenn ich im Kern ein gestresster und unversöhnlicher Mensch bin, auch wenn ich Christ bin, dann wird der Nachbar das spätestens dann merken, wenn er Stress mit mir hat. Also muss ich nicht verstecken, was ich bin, sondern an dem arbeiten, dass Gott mich verändert, damit ich jemand bin, der zum Lob seiner Herrlichkeit beiträgt und an dem andere sehen können, wie Gott ist. Ich habe hier mal noch ein Bild mitgebracht, das ist nicht besonders schön, aber fast vielleicht für mich nochmal zusammen, was ich versucht habe, euch an den Abenden auch nochmal rüberzubringen. Kirche ist am allermeisten nicht hier. Nochmal, ich will euch weder euer Gebäude schlecht reden nach dem Gottesdienst oder so, sondern mir geht es einfach darum, und das findet ihr in der Bibel, wenn ihr reinkommt, ist das, was Jesus sagt. Und dieses Bild sagt das, Kirche ist am meisten außerhalb von hier. Kirche ist keine Organisation, sondern Kirche ist ein Organismus. Kirche ist etwas, was in den Alltag gehört. Kirche ist ein Lichtnetzwerk, etwas, was den Alltag unserer Welt durchdringen soll. Kirche ist da, wo du lebst, wo du deinen Alltag erlebst, da gehört sie hin. Das dort zu teilen, wie wir das hinkriegen, dort uns miteinander auch zu ermutigen und miteinander umzugehen, darum geht's. Und denkt auch nochmal dran, Salz konserviert und bewahrt vor Verwesung und vor Fäulnis. Also konservativ zu sein, ist nicht besonders schick, wenn damit nur gemeint ist, Dinge auf ihrem ewigen Urzustand sozusagen zu bewahren, geht das vielleicht auch wirklich am Ziel vorbei. Aber das, was konserviert, zielt ja im positiven Sinne auf die Dinge, die zu bewahren sind, die nutzbar sind, die uns verloren gehen. Salz soll deswegen Verantwortung übernehmen für das, was zu erhalten ist, was nicht vergessen werden darf, weil es gestern gut war und weil wir es morgen auch noch brauchen. Und lebendige Hoffnung, Versöhnung, die eben mehr ist als ein Gutreden von Situationen, Heilung, die von innen passiert, die kein Pillchen und keine Tablette herstellen kann, Erneuerung, die wir brauchen, frischen Mut aufzustehen, das ist etwas, was uns nur Jesus geben kann. Hoffnung, Vergebung, Glaube und am meisten bedingungslose, befreiende Liebe. Auch da könnte ich Geschichten erzählen und ich bin überzeugt, ihr kennt auch solche Geschichten. Das ist das, worauf die Leute am Ende reagieren, wenn sie Christen in ihrer Liebe erleben. Die Fäulnis in der Welt sollen wir nicht verhindern, indem wir sie permanent benennen und die Bücher drüber schreiben, sondern indem wir uns einmischen, sie durchsetzen mit erneuernder Reich Gottes Kraft. Das mag den Würmern nicht schmecken, aber es geht um Gottes Sehnsucht, dass ein Leben nicht in Zerstörung enden soll, sondern dass es bei ihnen zur Erfüllung und zur Entfaltung kommt. Und deswegen gibt es euch. Das seid ihr, dazu seid ihr da. Das geschieht durch Gemeinde. Das ist der Zuspruch und der Anspruch von Jesus. Es geht nicht um Druck, es geht nicht ums Produzieren, sondern es geht darum, das zu sein und das zu werden, was Jesus aus dir schon gemacht hat und was er weiter aus dir machen will. Um unverlierbare Substanz, Kraft, Vollmacht, die er in uns hineingelegt hat. Jesus ermutigt uns also miteinander etwas zu sein, Licht, Salz zu strahlen, zu würzen. Die einen fordert er vielleicht heraus, sich endlich mal zu verteilen, um sich in die Welt zu mischen, neu nach dem Ort zu fragen, wo Liebe und Gnade und der köstliche Geschmack des Himmels von Jesus endlich mal schmeckbar werden soll. Und andere sind schon da, wo sie richtig sind. Da geht es vielleicht nur darum, mal das Kirchendach oder den Deckel auf dem Eimer mal zu lüften oder auf dem Hauskreis, damit das passieren kann, was passieren wird, wenn Jesus in uns lebt. Strahlen und leuchten. Und deswegen ist dafür keiner besser geeignet als ihr und als ich, so wie wir sind. Lasst uns also rausgehen, uns zerstreuen und das machen, wozu wir da sind, würzen und leuchten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.